Eine Frage, bevor wir zu dem Predigttext gehen und auf ihn hören. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand über Jesus sagt, er ist nicht fromm genug? Jesus ist nicht fromm genug. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren die führenden Theologen, die damals, als der Herr mitten unter seinem Volk lebte, die waren maßgeblich für das religiöse Leben zuständig. Und sie warfen ihm oft vor, dass er das Gesetz übertrete, dass er sich nicht an die Überlieferungen der Väter hielte, die sie hielten, dass er zu weit gehe in dem, was er den Jüngern alles erlaube. Es gab fast keine Begegnung zwischen Jesus und diesen Leuten, bei der sie ihn und seine Lehre nicht in Frage stellten oder versuchten, ihn bei einem Fehler zu ertappen, dass sie sagen könnten, ha, siehst du? Und so sagte Jesus einmal über diese schlauen Füchse, die ihm da immer auf der Spur waren, sagte er, wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und ihren Gespielen zurufen und sagen, wir haben gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, wir haben im vorigen Abschnitt, also vor diesem Abschnitt, den wir heute anschauen, haben wir gelesen, dass sie eben deswegen Jesus kritisierten, dass er mit Zöllnern und anderen notorischen Sündern gegessen hat, dass er Gemeinschaft gepflegt hat mit diesen Leuten. Und sie haben nicht verstehen wollen, dass er aus Barmherzigkeit, aus Liebe zu dem Verlorenen, sie aufsuchte, um sie zur Buße und zur Rettung zu führen. Es gab aber auch noch eine andere Gruppe von Gläubigen, die Jesus zwar nicht feindlich gesinnt waren, wie die Pharisäer, die aber doch über sein Verhalten etwas irritiert waren. Und das waren die Jünger von Johannes dem Täufer, die so fast zur gleichen Zeit mit Jesus und den anderen Jüngern unterwegs waren. Sie waren mit dem Täufer unterwegs und er lehrte sie. Und die anderen Jünger waren mit Jesus unterwegs. Und die verhielten sich irgendwie verschieden in manchen Dingen. Und wir lesen davon jetzt in Matthäus 9 ab Vers 14, wie eben diese Johannes-Jünger kommen und eine Frage stellen. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet. Und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Und beide bleiben zusammen erhalten. Himmlischer Vater, gib nun deine Gnade, dass wir dein Wort hören können mit Aufmerksamkeit und mit der Bereitschaft zum Gehorsam. Hilf, Herr, dass wir mit unseren Ohren des Glaubens hören, was du uns zu sagen hast. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wahrscheinlich war es am gleichen Tag, als Jesus hier bei Matthäus eingeladen war, dass die Jünger des Johannes zu ihm oder zu seinen Jüngern kamen, dass sie ihn und seine Jünger ansprachen mit dieser Frage, die sie hatten. Die Jünger des Johannes, die konnten vielleicht akzeptieren, dass Jesus bei offensichtlich sündigen Leuten verkehrte, eben um sie zur Buße zu rufen. Vielleicht haben sie das verstanden. Aber wenn er ja, wie auch Johannes der Täufer, zur Buße rief, und das wird ganz deutlich über Jesus gesagt, er ist gekommen zuerst, um zur Buße zu rufen, aufzufordern. Wenn er das tat, wie konnte er das nun tun, wenn er selbst nicht die Übung der Buße pflegte? Und wie Johannes und seine Jünger die Fastentage hielt. Markus schreibt nämlich in seinem Bericht über dieselbe Sache, schreibt er, dass sie da an diesem Tag fasteten. Jesus nicht. Jesus fastete nicht an diesem Tag, wo die anderen gläubigen, frommen Leute fasteten. Jesus nahm sich die Freiheit, jetzt nicht nur mit sündigen Leuten zusammen zu sein, sondern sogar an einem Fastentag mit diesen zu essen. Und das irritierte die Johannesjünger. Und sie stellten Jesus diese Frage offenbar nicht mit der gleichen verurteilenden Haltung, wie die Pharisäer das taten. Und darum antwortete der Herr ihnen auch anders, als er den Pharisäern antwortete. Er antwortet ihnen in einer milderen und in einer erklärenden Weise. Und dennoch mussten sie aber etwas lernen. Sie mussten etwas verstehen, das sie noch nicht richtig verstanden hatten hier, weswegen sie diese Frage stellten. Es mag sein, dass wir dieselbe oder ähnliche Fragen haben. Ich bin zum Beispiel immer wieder dieser Frage begegnet, wie es denn für die Nachfolger Jesu mit dem Fasten aussieht. Auch heute. Wie ist das mit dem Fasten? Und das meiste, was ich dazu gelesen habe an Erklärungen, wie das eben für die Jünger Jesu ist mit dem Fasten, fand ich gar nicht so hilfreich und nicht so überzeugend, muss ich sagen. Vielleicht verstehen wir darum auch die Unsicherheit der Johannesjünger, die wir vielleicht auch haben. Wenn wir in der Bibel suchen, da finden wir eigentlich nur Berichte über Situationen, wo Gläubige fasten. Also Berichte, wo das getan wird. Aber wir finden kaum ein Gebot dazu. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen Tag des Fastens, der im Gesetz vorgeschrieben war. Nur ein Tag im Jahr. Da sollte man fasten. Der große Versöhnungstag. Im dritten Buch Mose 23, Vers 27, am 10. dieses siebten Monats aber ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten und fasten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Außerhalb dieses Tages, wo das Fasten geboten war, wird aber verschiedentlich berichtet, dass dennoch gefastet wurde. Es wurde getan, relativ häufig. Und das war natürlich nicht gegen Gottes Gebot oder gegen Gottes Willen, sondern das war ein freiwilliger Ausdruck der Frömmigkeit, der Buße und des intensiven Gebets. Wir haben gelesen, dass David fastete, als sein Kind im Sterben lag. Und dieses Fasten war einerseits ein Ausdruck seiner Buße. Er hat seine Sünde seinem Gott bekannt. Die Sünde, der Ehebruch mit Bathseba, das hat er bereut und hat darüber Buße getan. Das hat er bekannt und da hat er auch gefastet, um das noch einmal auszudrücken, dass er darüber trauert, über das, was er getan hat. Und dann war es andererseits aber auch das Fasten eine Verstärkung seines Gebets um das Leben seines Kindes. Das Volk Gottes im Alten Testament fastete, wenn sie in Not und Bedrängnis um Gottes Hilfe beteten. Oder auch wenn sie gemeinsam als Volk oder Teil des Volkes Buße taten. Sagen, Herr, wir haben gesündigt, wir beugen uns vor dir jetzt. Und das Fasten ist ein Ausdruck dieses Beugens. Wir suchen nur dich, essen wollen wir jetzt nicht. Das heidnische Volk von Ninive sogar, nach der widerwilligen Predigt von Jona, da haben sie gefastet, um Buße zu tun und Gott zu suchen und ihn zu bitten, dass er von dem Gericht absehen werde, das er angekündigt hat. Und auch im Neuen Testament wurde gefastet. Da sehen wir zum Beispiel in Antiochia, Apostelgeschichte 13, die Gemeinde will Missionare aussenden und sie beten mit Fasten, um zu erkennen, wen sie aussenden sollen und dieses Gebet einfach auch verstärken mit dem Fasten. Und dann senden sie schließlich Paulus und Barnabas aus. Und dann eben auch die Johannesjünger. Die Johannesjünger, sie fasteten mit Johannes zusammen. Johannes forderte auf zur Taufe der Buße. Das war die Bedeutung seiner Taufe. Dass die Leute, die da kommen und sich taufen lassen von ihm, die wollen Buße tun über ihre Sünden und tun Buße in Erwartung des Retters, der dann kommen wird. Und dieses Buße tun, das ging auch mit Fasten einher. Johannes war der Prediger der Buße. Das war seine Lebensaufgabe. Und deshalb war eigentlich sein ganzes Leben auch ein Fasten. Das können wir lesen, das berichtet wird. Er lebte ein sehr asketisches Leben in der Wüste. Er lebte in der Wüste und er ernährte sich nur von Heuschrecken und wildem Honig. Und das ganz sicher nicht üppig, sondern das war eine Art von Fasten auch. Also der Johannes der Täufer war ein Mann, der war geübt im Fasten und seine Jünger deshalb auch. Die Pharisäer, die ja immer bereit sind, ihre kritischen Anmerkungen zu bringen, die hatten auch gefastet. Die hatten sehr viel gefastet. Sie hatten wahrscheinlich etwas andere Gründe für ihr Fasten. Sie demonstrierten damit die Ernsthaftigkeit ihrer Religion. Man sollte daran sehen, wie fromm sie doch sind. Sie brüsteten sich damit, dass sie zweimal in der Woche fasteten. Mehr als alle anderen. Es wurde also viel gefastet. Unter den heuchlerischen, aber auch unter den wahrhaft frommen Menschen. Und darum fragten sich die Johannesjünger wohl ehrlich, was ist mit Jesus und seinen Jüngern? Warum fasten er und sie nicht? Das verstehen wir nicht. Und Jesus gibt nun in seiner Antwort nicht nur eine Erklärung zum Thema Fasten. Jetzt haben wir sehr viel über Fasten gesprochen, aber das war auch wichtig, um etwas den Hintergrund zu verstehen. Jesus wenn er seine Antwort gibt und seine Erklärung zu diesem Thema, dann erklärt er eigentlich nicht nur das Thema Fasten. Das ist einfach ein Auslöser, um über die große Veränderung nachzudenken, die der Herr bringt, indem er die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Das ist das, was er vor allem zeigt. Warum fasten die Jünger des Herrn nicht, wenn er mit ihnen zusammen ist, während sie mit ihm Gemeinschaft haben? Jesus zeigt mit seiner Antwort zuerst einmal, dass die Frage eigentlich, die kann auch umgekehrt werden, die bedeutet eigentlich Folgendes. Sie bedeutet, warum sind eigentlich die Hochzeitsgäste nicht traurig, während der Bräutigam bei ihnen ist? Warum sind eigentlich die Hochzeitsgäste nicht traurig, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist eigentlich eine absurde Frage, oder nicht? Zu dieser Zeit war es Sitte, dass der Bräutigam wenn die Hochzeit gefeiert wurde, wurde der Bräutigam abgeholt durch eine Gesandtschaft. Das waren die Brautjungfern. Wir können in Matthäus 25 auch von diesen Brautjungfern lesen, in einem Gleichnis, die den Bräutigam abholen mit Lichtern, mit Lampen. Und dann laufen sie mit ihm zusammen zum Fest ein. Und die Braut ist da und sie wartet auf ihn sehnlich. Und jetzt läuft er ein und kommt und alle freuen sich. Und es gibt ein Fest, eine Feier, die etwa 7 Tage gedauert hat damals. Wenn der Bräutigam ankam, das war der Höhepunkt, den alle Gäste mit Spannung erwartet haben. Und das war ein Grund zu großer Freude. Und so ist es mit Jesus. Er ist der Bräutigam. Er ist der lang erwartete Ehemann seiner Kirche. Seine Ankunft wurde von den Heiligen des Alten Testaments über viele Jahrhunderte hindurch sehnlich erwartet. Die Traurigkeit, die hatte ihren Platz in jener Zeit, in der Zeit des Wartens. Die rechte Traurigkeit, das ist ja die Trauer über die Sünde und die Trauer, dass der Erlöser von der Sünde noch nicht da ist. Und das ist darum die Trauer der Buße. Und es war in diesem Sinn ja richtig, dass Johannes, der Prediger der Buße, und seine Jünger noch fasteten, während sie auf die Offenbarung des Bräutigams warteten. Und diese Erwartung mit bußfertiger Haltung wurde auch am großen Versöhnungstag ausgedrückt. Und darum war an diesem Tag ein Fasten geboten. An diesem Versöhnungstag, der vorschattet, dass die Versöhnung dann endgültig kommen wird in dem Erlöser, der kommen wird. An diesem Versöhnungstag wurde gefastet und wurden Opfer gebracht. Und diese Dinge standen typologisch, so nennt man das, vorbildhaft für das künftige Kommen des einen und endgültigen Opfers des Messias, des Sohnes Gottes, des Bräutigams seiner Kirche. Jetzt, da dieser Bräutigam gekommen ist, wird der Versöhnungstag erfüllt. Und das muss mit Freude gefeiert werden. Und der Versöhnungstag muss jetzt nicht mehr gefeiert werden, gehalten werden. Die Jünger, die Begleiter des Bräutigams, die haben das gefeiert. Als sie mit Jesus zusammen waren, er mit ihnen gegessen hat. Natürlich ist auch das noch eine Vorschattung von dem, was endgültig dann kommen wird. Und es war diesen Jüngern wahrscheinlich damals nicht so bewusst, dass sie jetzt an einem Hochzeitsfest mit dem Bräutigam sind. Aber bildhaft war das so. Und Jesus erklärt es so, dass ihr Zusammensein mit Jesus und das Essen mit ihm und all den anderen dieses Fest abbildet. Der Bräutigam ist gekommen, jetzt ist Zeit zu feiern, nicht zu trauern. Und bald wird er noch einmal von ihnen weggenommen. Dann, wenn er ans Kreuz gehen wird und unsere Erlösung vollbringen wird, ein für allemal, da wird er weggenommen. Und er wird in den Tod gehen und am dritten Tag auferstehen. Und dann wird er in den Himmel gehen und wird nicht da sein für eine längere Zeit. Nicht sichtbar unter seinen Jüngern umhergehen, bis er wiederkommt. Und in dieser Zeit leben wir heute. Der Herr wurde von uns weggenommen, vorerst. Und das bringt uns auch manchmal noch Traurigkeit, dass er nicht sichtbar anwesend ist. Nicht sichtbar. Dennoch sagt er, dass wir uns freuen sollen, weil er an seiner Stelle den Heiligen Geist gesandt hat. Der ist gekommen und er wohnt in uns Gläubigen. Und in der Zwischenzeit, bis er wiederkommt, lösen sich wohl Freude und Traurigkeit oft ab. Und darum gilt auch, für uns gibt es Zeiten des Fastens, Zeiten des sehnsüchtigen Gebets, Zeiten der Buße, Zeiten der Bedrängnis, in der wir rufen, Herr, komme bald. Und er wird wiederkommen. Und dann wird alles Fasten und alles Trauern ein Ende haben. Wir werden zum großen Hochzeitsmahl eingeladen, das ohne Ende ist. Als Jesus damals auf die Erde kam und mit den Seinen lebte und sie lehrte, ist die vollkommen neue Zeit angebrochen. Es ist angebrochen. Es ist noch nicht alles erfüllt, noch nicht alles völlig erfüllt. Wir leben in einer Zeit, in einem Zustand des Übergangs. Und trotzdem ist seit seinem ersten Kommen in diese Welt das Neue des Bundes der Gnade angebrochen. Und dieses Neue, das kann nicht in den alten Formen weitergelebt werden. Das ist das, was Jesus weiter erklärt. Das Neue des Bundes der Gnade kann nicht in den alten Formen weitergelebt werden. Das ist vielleicht heute etwas klarer, als es damals für die Jünger des Johannes oder für die Juden war. Wir sehen das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass das immer wieder besprochen wird. Ganz, ganz deutlich im Hebräerbrief zum Beispiel. Also Jesus erklärte diese Veränderung jetzt mit zwei Gleichnissen aus dem Alltag, die jeder verstand. Das Gleichnis von dem alten, ausgetragenen Kleid mit einem neuen Flicken oder das Gleichnis mit den alten, brüchigen Weinschläuchen, wo man versucht, neuen Wein einzufüllen. Beide Gleichnisse sagen dasselbe. Man kann nicht das Neue mit dem Alten kombinieren. Was Jesus bringt, die Weise, wie er die Verheißungen des alten Bundes erfüllt, sprengt die alten Formen. Die alten Formen können das nicht halten und nicht richtig transportieren. Der neue Bund kann nicht mit den Typen des Alten fortgeführt werden. Der alte Bund ist nicht geeignet dafür. Und das erklärt eben zum Beispiel der Hebräerbrief in 8, Vers 13, wo es heißt, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber alt ist und sich überlebt hat, ist dem Verschwinden nahe. Es wird weggetan. Man denkt zu klein vom neuen Bund, wenn man meint, man könne den alten einfach flicken, um den neuen einzuführen. wenn man meint, man könne mit den alten Ritualen wie Fasten das Königreich Christi herbeiführen oder es pflegen oder es fördern, dann ist das wie wenn man auf ein altes, ausgetragenes und rissiges Kleid einen Flicken aus neuem Stoff drauf näht. Das Alte hält das nicht aus, weil es nicht dafür geeignet ist. Das alte Kleid ist ausgetragen, es hat lange gut gedient, aber jetzt ist es vorbei mit ihm. Es muss weggeworfen werden. Manchmal wirft Barbara alte Kleider, alte Hemden von mir weg, die ich eigentlich noch sehr gern tragen würde, aber sie findet, das ist nicht mehr gut. Die kleiden mich nicht mehr optimal. Ja, so etwas war auch bei den, so eine Haltung war auch bei den Pharisäern und vielleicht Johannesjüngern da. Das Alte ist doch irgendwie auch bequem und man kann das doch noch eine Weile weiter brauchen. Nein, es hat gut gedient, die Formen des Alten, der alten Administration des Bundes haben gut gedient, aber jetzt nicht mehr. Das muss weggetan werden. Das Evangelium von Christus besteht ja nicht in religiösen Formen und in Traditionen. Es ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und es ist dasselbe mit den alten Weinschläuchen, die Jesus auch braucht als Beispiel. Diese Schläuche, die waren oft aus Ziegenledern und die dienten eine Zeit lang gut, um Wein aufzubewahren. Aber nach einer bestimmten Zeit trockneten sie aus und wurden brüchig. Junger Wein, der noch am Fermentieren ist, am Gären. Wir haben heute den Suser oder Sauser, das ist so ein junger Wein, der drückt an die Wände der Flaschen auch und darum muss man da die Deckel jeweils nicht ganz zuschrauben, weil der Druck, wenn es ganz zu wäre, könnte die Flaschen sprengen. So wie damals die Weinschläuche, wenn sie nicht dehnbar waren, die wurden gesprengt von dem neuen Wein. So ist es mit dem Evangelium. Es ist so kraftvoll, es sprengt die alten Formen. Es braucht neue Gefäße, neue Formen, die es halten und transportieren können. Damit meine ich nicht moderne Gottesdienstformen oder solche Dinge, um das attraktiver zu machen. Nein, ich meine nicht das. Ich meine, die alten Weinschläuche, diese alten Formen, das sind die alttestamentlichen Typen, die Vorbilder, die Schatten und Vorbilder des Evangeliums. Sie dienten in der alten Verwaltung des Bundes gut, um Christus voranzukündigen. Aber jetzt, wo er gekommen ist, da haben sie ausgedient. Jetzt ist das Eigentliche ist da. Wozu braucht es noch Schatten von ihm und Vorbilder? Sie müssen weggetan werden und durch neue passende Gefäße ersetzt werden. Heute, wo Christus gekommen ist, wird er uns gebracht in den Mitteln der Verkündigung des Evangeliums vom Kreuz. Durch den Glauben an ihn. Und auch durch die neutestamentlichen Sakramente, die das ausdrücken, was Gott in Christus getan hat für uns, ein für alle Mal getan hat. Und diese neuen Formen sind zwar unscheinbarer, äußerlich unscheinbarer, und sie haben weniger äußerliche Herrlichkeit wie das Alte im Alten Testament, die vielen eindrucksvollen Dinge, die da gepflegt wurden. Sie sind weniger aufsehenerregend, weniger geeignet, um die Frömmigkeit zu demonstrieren, wie zum Beispiel das Fasten und andere sichtbare religiöse Übungen. Und darum wollten auch die Pharisäer lieber ihre altbewährten Rituale behalten. Das alte ausgetragene Kleid, das war eben auch eingetragen und das passt und ist bequem. Und Lukas berichtet auch, wenn er über dasselbe berichtet, Lukas 5, 39, dass Jesus noch etwas Zusätzliches sagte über den alten Wein, der die Schläuche eben sprengen, der die Schläuche nicht sprengen würde, wenn man den alten Wein beibehält. Da sagt er, niemand will, wenn er alten Wein getrunken hat, den neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Der stört mich nicht so, oder? Wie der neue Wein des Evangeliums. Der neue Wein des Evangeliums, der stört uns in unserer Ruhe. Der fordert uns heraus. Das verkündigte Wort von Christus fordert uns heraus. Es ist nicht bequem. Sie wollen den neuen Wein nicht, weil sie sich in ihren Traditionen so bequem eingerichtet haben, dass sie nicht bereit waren, das Neue anzunehmen. Was für ein Verlust. Was für ein Verlust. Der Schreiber des Hebräerbriefes erwarnte vor eben dieser Haltung. Der Hebräerbrief ist an Juden geschrieben, die dachten, sie könnten ihren Glauben an Christus auch leben, indem sie gleichzeitig noch an den Gottesdiensten und Opfern des Alten Bundes teilnahmen. Der Tempel stand noch damals. Und die Christen, die Juden, die Christen wurden verfolgt, weil sie nicht mehr an den alten Dingen teilnahmen. Und sie versuchten dann, sich irgendwie so anzupassen. Aber der Hebräerbrief zeigt etwas ganz Ernstes, nämlich, dass man Christus verlieren würde, wenn man das tut. Man würde mitsamt den alten Schläuchen auch den neuen Wein ausschütten, verlieren. Und es gibt christliche Gruppen, die glauben und hoffen, dass in der Zukunft wieder die alten ausgetragenen Kleider und die alten Weinschläuche kommen werden. Da gibt es sehr viele davon. Sie denken, dass wieder ein Israel auferstehen wird in der Zukunft, das einen buchstäblichen Tempel aus Steinen baut und Gott durch die alten Rituale und Feste anbetet. Aber das kann nicht sein. Denn diese Typen, die haben endgültig ausgedient. Wenn wir darauf hoffen, dass wieder ein altes Israel aufersteht, dann verlieren wir die Hoffnung auf Christus allein. Christus in seiner Herrlichkeit sprengt ja alle diese Vorschattungen. Er ist da. Er ist der Tempel. Er ist der Leib. Er ist der Bräutigam. Er hat alles erfüllt, was in den alten Formen nur wie ein Schatten vorabgebildet war. Das Alte hat ausgedient, weil es in der Erfüllung längst übertroffen ist. Christus ist gekommen und hat uns das vollkommene Heil geschenkt. Ein für allemal. Er hat uns die Versöhnung mit dem Vater, neues Leben gebracht. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Durch ihn hat er die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Wir sind eine neue Schöpfung, etwas, das für alle Zeit bestehen bleibt. Und wie gärender neuer Wein wächst es weiter und dehnt sich aus. Das Königreich Christi wächst und dehnt sich aus. Das ist die Verheißung. Und es bleibt neu. Es bleibt neu. Wir müssen uns nicht mehr nach etwas noch Neuerem ausstrecken. um durch das Evangelium vom Christus vollkommen erfüllt, ernährt zu werden, müssen wir nur unsere Gemeinschaft mit ihm pflegen. Wenn wir Christus haben, haben wir alles. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mehr mangeln. Darauf schaut David im Psalm 23 voraus. Wir tun das, indem wir Teilhaber des neuen Bundes der Gnade sind und dass diese Teilhaber die Mittel der Gnade gebrauchen. Wir schauen auf Christi Herrlichkeit, wir schauen sie an, indem wir sein Wort studieren, das uns ihn vor Augen malt. Und dabei sollten wir aber auch nicht darauf verzichten, das Alte Testament immer noch zu lesen und es zu gebrauchen und zu studieren. Wir müssen einfach unterscheiden, in welcher Weise uns das Alte Testament Christus bringt oder vorschattet. Aber wir sollten es trotzdem noch studieren. Auch darin finden wir, in den Typen und Symbolen finden wir ja Christus abgebildet. Und wir können auch da über ihn lernen. Darüber lernen, was er gebracht hat. Und dann auch in den Sakramenten wird uns Christus vor Augen gehalten. Und in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben, können wir einander berichten, was der Herr an uns getan hat, was er für uns ist. Sag, erzähle mir von Jesus, wie er in deinem Leben wirkt. Und im Gebet, da suchen wir ihn selbst und wir begegnen ihm selbst. Dieses Gebet, das kann auch mit Fasten einhergehen und verstärkt werden. Bis der Herr wiederkommt und alles wiederherstellt, haben wir noch Gründe zur Traurigkeit und Gründe zur Buße. Aber uns ist Fasten nicht mehr für bestimmte Tage geboten. Und unser Fasten, das ist dann ein anderes als das der alttestamentlichen Heiligen und auch als das der Johannesjünger. Unsere Buße geschieht nicht in der Erwartung, dass dann einmal der Erlöser kommt oder dass er uns erst in der Zukunft die Vergebung bringen wird. Wir haben bereits aus der ein für allemal vollbrachten Erlösung, aus der Vergebung leben wir, die bereits geschehen und besiegelt ist. In Christus ist uns jeder geistliche Segen der Himmelswelt bereits gegeben. In Christus sind wir, so schreibt der Apostel Petrus, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung bereit in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Und darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das ja durch Feuer erprobt wird. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Kennst du diese Freude? Amen.